Der 15. Februar, da sind wir wieder vereint, Lukas. Schönen Gruß in die Heimat. Wie geht's in Österreich?
Alex, wie geht's dir denn? Bei dir ist Sommer, bei mir ist Winter. Ich habe einen wunderschönen Tag gehabt. Gestern war ja Valentinstag. Wir waren bei Swarovski, die Swarovski-Kristallwelten. Herzliche Empfehlung an jeden. Auch abseits vom Valentinstag ein Besuch wert. Brutal geile Show, was sie da machen. So, also super Kristall. Museum, und ich habe den größten Kristall der Welt gesehen.
Auf jeden Fall eine gute Lehrbuchstudie dazu, wie man Geschäftsmodelle macht. Man nimmt etwas sehr Billiges wie Glas, veredelt das und macht eine riesige Marge. Swarovski definitiv ein Unternehmen, wo man sagen muss, ja, Unternehmertum auf jeden Fall durchgespielt, so geht's. Man nimmt was Billiges und macht es sauteuer. Und der größte Kristall ist natürlich ein
Ja.
geschliffenes Glas, was du meinst.
Ja, man erfüllt die Wünsche der Leute, macht sie glücklicher, dafür zahlen sie auch gern.
Ja,
Das sind wirklich, das ist wirklich schön, was die machen. Total geile Ideen, was sie da umsetzen.
nice,
Und ich
schau
habe meiner
die.
Freundin also so zwei Bären gekauft, die zusammen ein Herz halten. Das
Gut,
war es wert.
das heißt, alles für die Kommerzfeste, alles schön konsumiert, alles gut, alles richtig gemacht für die Wirtschaft, weil die braucht das eh. Ich bin stattdessen gerade in
Stimmt.
Argentinien und es kann sein, dass wir da einen kleinen Lag haben vielleicht. Ich weiß nicht, ob du mich Echtzeit hörst oder ob das ein bisschen verzögert ist wahrscheinlich.
Ich höre dich super aktuell,
Ja, aber mir kommt vor mit der Antwort, dass das Gespräch ein bisschen verzögert ist. Ich versuche darauf zu achten. Ich habe einen wunderbaren Ausblick da. Ich sehe auf den wunderschönen See hier in Bariloche und im Hintergrund ganz viele schöne
Loche.
Berge. Es schaut fast so aus wie in Tirol in Bariloche. Nur ein bisschen.
Wir haben Schnee auf die Berge aktuell. Also bitte hier ein Shoutout an alle unsere deutschen Zuhörer. Davon haben wir ja viele, die Mehrheit sogar. Kommst du auf Tirol Skifahren? Wir brauchen es.
Braucht sie das? Helfst der Tiroler
Mehr Gäste.
Wirtschaft, genau.
Mehr Tourismus. Ja, da geht es eh gut, aber es kann immer besser gehen. Ne? Und kauft Swarovski-Kristalle.
Ja, hier ist es ein bisschen wärmer. Es ist natürlich Sommer im Süden, auf der Südhalbkugel. Und es ist wirklich wunderbar zum Wandern. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr Zeit habt, schaut euch Argentinien an. Da gibt es wirklich viele spannende Orte zu sehen, viel schöne Natur zu sehen. Und genau, schaut's vorbei. Meldet euch gern bei mir.
Viel tolle Politik, viel zu lernen, wie man viel zu große Staaten klein macht und alles besser macht. Die Armut sinkt, Wirtschaftswachstum steigt. Es ist, als wäre es Magie.
Es geht auf jeden Fall langsam in die richtige Richtung. Aber in diesem Podcast geht es natürlich heute, wir sind ja zu zweit bereits in der 46. Folge von Die Kryptologen, also 46. Update-Folge. Insgesamt sind wir ja schon bei 60 Folgen oder mehr. Und ja, wir sind froh, dass ihr alle wieder dabei seid heute. Und es geht natürlich wieder um den Kryptomarkt heute, der nicht für alle so zufriedenstellend ist. Ich verstehe das natürlich, wenn man ein bisschen deprimiert ist, wenn man vielleicht gar nicht mehr so viel sich befasst mit dem Thema. Wichtig ist natürlich nicht ganz aufhören. Ich habe Freunde, die haben in früheren Bärenmärkten dann wirklich komplett ausgeschalten und nichts mehr mit Krypto, sich nicht mehr informiert und haben dann verpasst, als es wieder losging. Und genau da wollen wir euch natürlich davor bewahren. Das heißt, zumindest die Kryptologen, meine Empfehlung, zumindest die Kryptologen einzuschalten, auch während des Bärenmarktes. Denn heute sprechen wir
Bedingt.
über den Bärenmarkt, wie lange dieser sein könnte, sowie wo der Boden dieses Marktes gefunden werden könnte, also zu welchen Preisen man vielleicht wieder einsteigen sollte oder wo man nachkaufen sollte. Jetzt heißt es auf jeden Fall Geduld haben. Um zwei staatliche Gesetzesänderungen geht es. Eine ist sehr bullish, die andere eher bärisch. Beides haben wir dabei. Dann geht es über die Kryptointegration in sozialen Medien, um große Investitionen aus der Finanzwelt in DeFi, aber auch in den Kryptoprodukten, in anderen Produkten, die mit Krypto zu tun haben, in Infrastrukturprovider und um das leidige Thema der Privatsphäre, also die ja mutmaßlich dafür verantwortlich sind, dass die Kryptoadoption auch stark gebremst wird. Das sagt zumindest ein sehr berühmter Mann im Kryptobereich. Und damit würde ich sagen, starten wir heute rein ins Marktupdate, Lukas. Wie schaut's aus auf den Märkten?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Alex, danke schön für die Intro. Es sieht folgendermaßen aus. Bitcoin steht bei $68.395. Das ist ein Verlust von 3% in 7 Tagen. Ethereum ist heute knapp unter die 2000 wieder gefallen bei $1.950 aktuell. XRP geht es nicht so gut, aber ist ein bisschen gestiegen, in 1% circa auf 1,45. BNB ist ziemlich stark unter Druck, muss man sagen. Da gibt es eben die Gerüchte um Binance und den ganzen Konflikte rund um Binance aktuell, die im Markt mitschwingen, und deswegen ist es um 5% gefallen auf die $600. Jetzt halten sie gerade noch die $600, aber ein bisschen Vorsicht hier bei BNB in nächster Zeit. Schauen wir uns gleich noch die Gewinner und die Verlierer der Woche an. Und es gibt sehr, sehr viele Gewinner und weniger Verlierer. Das ist mal das Positive, was ich sagen kann gleich. Ganz vorne bei den Gewinnern dieser Woche mit 168% ist Pippin, eine Solana-Meme-Coin, die gerade sehr stark gekauft wird. Hier aber Vorsicht natürlich, Meme-Coins steigen sehr schnell oft einmal, wenn die Whales investieren und wenn die Insider investieren, aber langfristig ist es ja immer gefährlich. Also auch da wird wieder sehr stark abverkauft werden, so wie bei jeder Meme-Coin. Platz 2 ist das Humanity-Protokoll, das expandiert ins Sui-Netzwerk und hat dadurch fast 70% Anstieg in 7 Tagen erlebt. Stable, das ist ein KI-Verbindung von Blockchain, das ist ganz, ganz spannend. Da tut sich einiges, deswegen mit 36% am Steigen. Dann Kite und Zcash. Zcash kommt wieder zurück. Das war ja relativ stark eine der stärksten Kryptowährungen letztes Jahr. Das ist dann relativ stark implodiert auch in letzter Zeit und jetzt feiert sein Comeback mit 22% Anstieg. Und wir haben auch Aster mit dabei. Das ist dieser Konkurrent zu Hyperliquid, der mit Binance eng verbunden ist. Der steigt auch wieder im Preis. Unter den Verlierern der Woche sehen wir Mux Finance ganz, ganz vorne. Das ist ja auch eine Perpetual-Plattform und Investment-Plattform. Aptos fällt mit fast 14%. Mux Finance übrigens bei minus 70% dieser Woche. Also extrem, was da passiert ist in dem Bereich. Story IP, auch unter Druck. Da sind ja wesentliche Leute ausgestiegen und es gibt große Token-Unlocks von den Leuten, die früh investiert haben. Ich bin immer schon skeptisch gewesen bei diesem Geschäftsmodell. Da geht es um die Tokenisierung von Intellectual Property. Deswegen heißt es ja IEP. Und ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren kann. Ich habe eine Zeit lang sowas Ähnliches verfolgt und sehr, sehr schwierig. Der BitCat-Token hat auch minus 10% erreicht. Und Casper fällt auch leider. Sehr cooles Projekt, Casper. Aber auch hier fast minus 10%. Und auf Platz 6, das muss man auch erwähnen, Ethereum diesmal. Der Ether-Token ist um fast 8% diese Woche gefallen. Es ist auch selten, dass man Ether sieht unter den Top 10 der größten Verluste der Woche.
Ja, bald ist aber der Boden erreicht. Darüber sprechen wir bald. Jetzt noch kurz den Gesamtmarktüberblick. Lukas, was gibt es da noch? Ist es so schlimm?
Der Gesamtmarkt, ja. Alles, was ich sehe, ist rot aktuell. Der Crypto Market Cap ist gerade mal noch bei 2,34 Billionen insgesamt. Da waren wir schon mal sehr verwöhnt. Wir waren ja schon mal auf 4, ein bisschen über 4. Dann haben wir uns bei 3 gehalten. Aber jetzt war ja dieser große, große Sturz auf die 60.000 in den letzten 10 Tagen in der Gegend herum. Jetzt sind wir bei 68.000 wieder. Dementsprechend Fear and Greed Index ist bei 13. Das heißt Extreme Fear, extreme Angst. Und ich war leider letztes Mal nicht dabei, aber es war ja in der Zwischenzeit so, dass wir bei 5 lagen. Und
das Allzeittief wurde erreicht, meines Wissens.
Das Allzeittief wurde erreicht im Februar 2026. Muss man sich mal vorstellen, weil es ist zwar der Preis natürlich stark gefallen von nahezu allem, aber so richtig große News gab es jetzt nicht. Es ist aber, wie schwach dieser Markt aktuell ist, und es ist immer noch ein bisschen ein Mysterium, was hier wirklich im Hintergrund passiert, warum es so extrem fällt. Interessanterweise der Altcoin Season Index, den hätte man auch viel niedriger vorgestellt, aber der ist bei 35. Also es gibt immer noch 35 Projekte, die den Bitcoin-Preis outperformen im Schnitt über einen Zeitraum. Das ist ganz so schlecht. Die Krypto-ETF, da habe ich gerade auf Twitter gelesen, auf X gelesen, dass seit Jänner, da gibt es eigentlich so ein Netto-Null-Wachstum quasi. Es gibt starke Outflows, aber es gibt wieder Tage, wo wieder was reinkommt. In letzter Zeit natürlich wieder der starke Überhang der Verkäufe. Aber wir haben jetzt 25 Millionen insgesamt wieder Krypto-ETF-Netflow zuletzt gesehen am Freitag. Die Ethereum-Bitcoin-Dominance, das Verhältnis davon, es schaut ja wieder stark so aus, wie es zu Bärmarkt eben typischer ist, nämlich Bitcoin bei 58,5%, Ethereum gerade noch bei 10%.
Ist mir gefährlich zu sagen, dieses Mal ist es anders. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die tatsächlich anders sind. Wir sehen nach wie vor, du hast es gerade erwähnt, dieser Altcoin-Saison-Index. Das heißt, dass 35 Coins in den letzten 90 Tagen tatsächlich besser performt haben als Bitcoin. Und das zeigt sich auch, wenn man sich die Bitcoin-Dominanz anschaut. Ich finde das extrem interessant, wie stabil sich die eigentlich hält. Jetzt seit September eigentlich sind wir in dieser Gegend von knapp über oder knapp unter 60%. Also ja, also dieses Mal ist es sicher nicht anders, aber es ist in dieser Hinsicht schon beachtlich, dass Bitcoin nicht stärker zulegt. Das würde ich sagen, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass die Altcoins Bitcoin weniger outperformt haben im Bullenmarkt. Der Bullenmarkt war relativ kurz für die Altcoins. Es hat ja leider kaum von diesen wirklich Altcoin-Pump-Tagen gab es sehr, sehr wenige. Und das ist jetzt vielleicht genau die Kehrseite daraus, dass man die Altcoins halt auch nicht so stark abverkauft, wie das früher der Fall war, weil die halt auch nicht so stark gepumpt haben, möglicherweise. Ich kann mir das nur so erklären.
Die halten sich zumindest da auf gewissem Niveau. Das ist ja ganz schön eigentlich ja, in Relation. Stichwort, auch dasselbe sehen wir bei Stablecoins, nämlich wenn du da zurückblickst in die vergangenen so großen Bear-Market-Zeiten, da ist das Stablecoin-Total-Market-Cap ja eigentlich gesunken. Wir sind jetzt aber nicht so stark am Sinken eigentlich. Wir haben, wenn man zurückgeht in der Zeit, was habe ich hier, Ende Jänner hatten wir so 308 Milliarden insgesamt. Dann sind wir runtergefallen auf 301 Anfang Februar. Und jetzt sind wir wieder bei 307, 307,65 in der Total Stablecoin Market Cap. Das heißt, das ist eigentlich ein recht gutes Zeichen, nämlich das Interessante auch, 5 Milliarden davon sind in den letzten 7 Tagen dazugekommen. Das könnte ein bisschen darauf hinweisen, dass dieser Bärmarkt, er ist da, ja, aber er könnte sein, dass der kürzer sein wird als in vergangenen Zeiten. Könnte sein, dass eben, weil sich so viel getan hat seit 2024 mit den institutionellen Investoren und dass da eben jetzt Nachfrage schnell reinkommt. Das zeigt sich ein bisschen in den Zahlen, die man bei den Stablecoin Market Cap sehen. Ganz interessant, oder?
Gut, auf jeden Fall ist das nicht negativ, wenn das die Stablecoins generell zunehmen. Das heißt, es kommt wirklich Geld, das im DeFi-Bereich auch wirklich in den Applikationen direkt im Web3 verwendet werden kann. Das ist nicht nur irgendein Geld, das in ETFs eingesperrt ist, sondern das wirklich tatsächlich im wirklichen Kryptomarkt landet. Das ist das Gute.
Und wenn du zurückschaust ins Jahr 2022, wo es zum letzten Mal so einen starken Abverkauf gab, oder Abverkauf kann man nicht sagen bei den Stablecoins, Verzeihung, aber dass der Market Cap so gesunken ist, weil Geld rausgezogen wurde wieder aus dem Kryptomarkt, da sind wir von 187 Milliarden runtergegangen in kurzer Zeit, im Juni 2022 auf 159 zum Beispiel. Sehr starke Entnahme von echtem Fiat-Geld wieder zurück aus dem Kryptomarkt raus. Das sehen wir nicht so. Das war eigentlich ein ziemlich kleiner Hiccup jetzt nach unten und ein schnelles Anwachsen wieder zurück auf diese fast schon 308 Milliarden wieder.
Naja, ich meine, man muss sagen, 2022 sieht man im Mai ja ganz klar diesen Luna-Crash da. Das sind diese ganzen Fake-Dollars, die von Luna produziert worden sind, die hier mal zuerst rausgenommen und Anführungszeichen rausgenommen wurden, die einfach abgeschrieben wurden. Und danach gab es einen
Genau,
sukzessiven Rückgang.
das.
Also ich glaube, es wird jetzt spannend, ob der Rückgang sich fortsetzt oder ob wir vielleicht hier ein neues Hoch erreichen. Wenn wir, und das ist interessant für alle Zuhörer, glaube ich, das auch zu beobachten, wenn wir sehen, und das werden wir euch natürlich in der nächsten Folge auch sagen, wenn es so ist, dass es neue Allzeithochs gibt bei den Stablecoins, dann wird dieser Bärenmarkt vermutlich kürzer sein als erwartet. Aber darüber reden wir gleich noch, Lukas. Das kommen wir jetzt dann zum Thema der Woche dann bald.
Nein, ja. Okay, dann schauen wir noch kurz die Total Value Locked in DeFi. DeFi geht es gar nicht gut. Also die haben natürlich mit diesem großen Abverkauf Anfang Februar, Ende Jänner ordentlich verloren. Wir sind unter die 100 Milliarden insgesamt gefallen. Wir sind bei 96,21. So, viel Positives gibt es nicht so zu berichten. Es ist alles ziemlich rot. Aber das hängt halt auch damit zusammen, dass DeFi generell ein bisschen schwächelt, muss ich sagen. Und eben halt diese ganzen Kryptowährungen in dem Bereich im Preis stark abverkauft haben. Für mich ist aber zum Beispiel interessant jetzt Aave. Ich wollte immer mehr Aave besitzen. Das Nummer 1 Protokoll hier. Vielleicht werde ich da bald einmal zuschlagen in die Richtung.
Ich glaube, Aave ist eines der wenigsten Projekte, wenn du dich erinnerst, Lukas. Das haben wir in der allerersten Folge von Die Kryptologen erwähnt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, jetzt ziemlich genau wieder bei dem Wert, was damals war. Also, es ist.
Eben, ich habe damals gesagt, ich hätte doch kaufen sollen und jetzt diesmal werde ich es machen. Ich sag's dir.
Ich glaube, Aave ist einer von diesen Altcoins, wo man sagen kann, wenn man die kauft, die kommen aus der Asche wieder raus, die steigen wie Phönix wieder auf, die wird man wieder. Die werden werthaltig sein, weil Aave einfach das DeFi-Lending-Protokoll schlechthin ist. Und genau das trifft halt auf die meisten Altcoins leider nicht zu, wenn man vor allem bedenkt, dass einfach an einem Tag, glaube ich, so viele produziert wurden, Altcoins, wie früher in der ganzen Zeit vor 2020 insgesamt. Also das ist
da war ja viel Mincoin dabei
und so. Genau, also ich glaube, und Aave ist sicher einer von diesen Kandidaten, wo man sagen kann, die könnte man kaufen, wo man langfristig wahrscheinlich nicht drauf zahlt, wo man langfristig im Plus landen wird. Aber jetzt gerade, ich werde es gleich noch ausführlich erklären, ich wäre gerade sehr vorsichtig.
Okay, dann zum Schluss noch schnell das Power Law. Wir sind bei 68.000, wie gesagt, 68.500 in der Gegend. Fair Price, den braucht man gar nicht mehr erwähnen, 125. Würde das Power Law jetzt predikten, ja? Also 125.000 wäre der faire Preis von Bitcoin laut diesem Gesetz, quasi laut diesem Modell. Da sind wir natürlich weit weg. Es gibt viele, viele Umstände, warum das so ist. Aber viel wichtiger in Zeiten wie diesen ist ja dieser Long-Term Power Law Support. Also wie tief kann der Preis fallen? Und diese Linie, die hat ja in der Vergangenheit immer gehalten. Ja? Also ich glaube, das ist ein einziges Mal, dass wir halbwegs an die Linie überhaupt angestoßen sind. Also sie hat nicht immer gehalten. Also ganz am Anfang natürlich, wie Bitcoin ganz jung war, da ist es mal drunter gefallen natürlich. Aber jetzt gerade sehen wir da, wir sind mit $18.000 entfernt von diesem Long-Term Power Law Support, der bei $50.000 liegt. Also sobald es unter dieses Power Law Support Niveau gehen sollte, würde ich mal wirklich Angst einjagen lassen. Aber davor eher nicht.
Gut, aber Lukas, und ich glaube, das ist eine gute Überleitung, jetzt kommen wir dann zum Thema der Woche, der Bärenmarkt, der fürchterliche Bärenmarkt. Wie lange wird der dauern? Wo geht's hin? Was steht uns noch bevor? Ja, glaube ich, Lukas, wir können das Kind beim Namen nennen. Auch du hast jetzt in der Vorbereitung erstmals eingeräumt, dass wir vermutlich im Bärenmarkt sind. Siehst du das mittlerweile so? Glaubst du?
Ja, ich habe es auch schon viel früher auch gesagt, aber jetzt halt öffentlich im Kryptomarkt. Also zuletzt habe ich noch gesagt, ich habe noch Hoffnung, und das war ja noch die vorletzte Folge zum Beispiel, wo es noch so ausgesehen hat, das könnte sein, dass diese vier Jahreszyklen vorbei sind. Ja. Es gibt Argumente dafür, dass es vorbei sein könnte. Ja. Ich bin dann eines Besseren belehrt worden natürlich. Ich bin halt schon ein bisschen mehr auf der politischen Seite immer. Das ist ein bisschen ein Problem für mich schon gewesen, weil ich das immer unterschätzt habe, wie tief es runtergehen kann. Auch diesmal wieder habe ich nicht glauben wollen, dass es einfach auf 60.000 geht, so schnell, ohne dass es wirklich große Headlines in den Zeitungen gibt, warum das so ist.
Ja. Gut, aber ich glaube, also jetzt sind wir uns einig. Ich war ja länger schon auf der Bärenseite ein bisschen mehr. Jetzt bin ich wirklich da, dass ich sage, wir sind zu 90% im Bärenmarkt. 95, da kommt jetzt kein...
Nicht 100?
Da kommt jetzt kein Finale. Naja, 100. Ich war in der Wissenschaft, hab Forschung betrieben, und ich sage, 100% ist meistens was relativ schwierig zu definierendes, weil da musst du wirklich sagen, du bist dir sicher. Und ich glaube, die Evidenz, die so findest du nicht, dass du sagen kannst, es ist sicher so. Ja. Es kann morgen, keine Ahnung was, passieren. Ja. Und dann kann sich das ändern. Aber ich würde sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir im Bärenmarkt sind. Und egal, ob ihr jetzt Hodler seid oder ob ihr rechtzeitig verkauft habt, viele fragen sich jetzt bestimmt, wie lange dauert dieser Bärenmarkt und wo ist der Boden? Und darüber wollte ich heute ein bisschen diskutieren. Ich werde das kurz jetzt darlegen, wie ich das sehe. Und Lukas, wir können dann noch kurz drüber sprechen, damit ihr ein bisschen so den Überblick habt, was ist da noch zu erwarten? Wie lange müsst ihr durchhalten, wenn ihr Hodler seid, bevor das wieder einfacher wird, eure Kryptos zu halten? Und wie lang oder wann kommen diese Preise, für die ihr vielleicht, zu denen ihr vielleicht gerne nachkaufen möchtet auch? Und wenn wir davon ausgehen, Lukas, dass diese Vier-Jahres-These intakt ist, und ihr wisst alle, ich bin jemand, der sehr kritisch dieser These gegenüber war. Ich habe noch vor kurzem noch darüber gesprochen, dass es eben sein kann, dass es diesen Vierjahreszyklus nicht mehr gibt. Aber ich bin da eines Besseren belehrt worden in dem Fall, weil am 6. Oktober 2025 gab es einfach tatsächlich dieses Bitcoin-Hoch. Das haben wir gesehen. Und das war nahezu wie ein Uhrwerk einfach exakt der richtige Zeitpunkt, zu dem das passieren hätte sollen, nach dem Vierjahreszyklus. Und damit steht diese These, ich kann nichts dagegen tun, ob ich das will oder nicht, diese These steht momentan nach wie vor. Ich kann natürlich darüber diskutieren, inwiefern diese Ausschläge jetzt sehr klein werden. Also ich sage mal, der Bullenmarkt war nach oben hin relativ verhalten. Nach unten hin werden wir sehen, wie weiter geht der Bärenmarkt. Aber die Länge zeitlich, die hat sich sehr stark an diese Vierjahresthese gehalten mit dem klaren Hoch am 6. Oktober. Und daraus können wir von dieser Prämisse aus, können wir auch den Bärenmarkt ableiten, weil wir sagen, okay, wenn das im Bullenmarkt gestimmt hat, vermutlich wird es auch im Bärenmarkt wieder stimmen. Ich bin nach wie vor skeptisch, ob das langfristig so bleiben wird, aber momentan gibt es noch keine besseren Daten, die das sagen, dass das nicht stimmen wird. Und in den letzten zwei Zyklen hat das immer mehr oder weniger genau ein Jahr gedauert, bis der Boden erreicht war. Und das würde jetzt bedeuten, lieber Lukas, dass wir Ende September, Anfang Oktober 26 das Tief sehen sollten. Und das ist die Zeit, also macht euch einen schönen Sommer, sage ich nur dann, oder einen schönen Frühling, schönen Sommer, weil es könnte tatsächlich noch dauern. Und in aller Regel, also formt sich so ein Tief über 2, 3 Monate hinaus. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Das kennt man eigentlich auch von der Börse, von den Aktienmärkten, von allen anderen Märkten. Es ist sehr selten der Fall, dass es im Bärenmarkt einen Boden gibt, der sich sehr kurz, sehr schnell bildet und dann geht es richtig los. Das passiert normalerweise nicht. Das ist diese V-Formation, die es gibt, die passiert dann, wenn es einen emotionalen Abverkauf mitten im Bullenmarkt gibt, so wie das bei Covid war oder wie das zuletzt bei diesem Handelskrieg zuerst kurz war, wo es dann stark abstürzt und dann schnell wieder nach oben geht. Das ist aber nicht das, wie ein Bärenmarktboden ausschaut. Und in aller Regel ist das so, dass man da nichts überstürzen muss, dass man wirklich Zeit hat. Und falls wir jetzt schon am Boden sind, kann ich nur sagen, dann werden wir den Preis von zwischen 60.000 und 70.000, den werden wir wahrscheinlich auch noch in den nächsten Monaten sehen. Ja, ich sage so, wenn im Mai dieses Niveau noch immer nicht überschritten oder unterschritten wurde, wenn wir noch immer in dieser Gegend uns bewegen, dann kann man getrost wahrscheinlich bei 60.000 bis 70.000 US-Dollar Bitcoin nachkaufen. Ich glaube, so viel Zeit hat man. Ist natürlich keine Finanzberatung, keine Anlageberatung, muss an dieser Stelle gesagt werden. Aber dann bin ich guter Dinge, dass wir nicht mehr weiter runtergehen. Sofern das nicht passiert, und ich bin jetzt im Camp, ich meine, Lukas, du kannst sagen, wie du das siehst, aber ich glaube, wir werden noch eine weitere Bewegung nach unten sehen. Das ist jetzt schwer zu sagen, wie weit es nach unten geht, aber zeitlich die Einordnung wahrscheinlich gegen Sommer hin wird sicher noch mal nach unten gehen. Ja.
Klingt alles so, dieser Spruch, den kennst du ja, sell in May and go away, but remember to come back in September.
Ja, diesmal könnte
Oder
es wirklich genauso
September.
sein für die Kryptos. Also ich glaube, Sell in May ist fast schon ein bisschen spät. Ich kann mir fast vorstellen, dass wir im Mai schon unseren finalen Boden vielleicht erreicht haben und dass wir dann eben diese Bodenformation über 2, 3 Monate bilden. Kann durchaus sein, aber kann natürlich auch sein, dass das anders kommt. Wann ist der Boden erreicht? Also zeitlich habe ich das jetzt ein bisschen eingeordnet. Natürlich ist das sehr schwache Evidenz, muss man aus wissenschaftlicher Perspektive sagen. Es gibt nicht so viele Daten und auch diese historischen Daten, das ist immer so, das ist halt empirisch nah. Also du kannst also sagen, ja gut, das war jetzt immer so, aber das heißt nicht, dass es jetzt weiterhin so sein wird. Also worauf sollten wir noch schauen? Und ich finde, da sollten wir kurz über den Preis reden. Viele Analysten, die weisen hierbei immer auf diesen 200-Wochen-Schnitt hin. Was bedeutet das? 200-Wochen-Durchschnitt bedeutet, das ist der durchschnittliche Bitcoin-Preis der letzten 4 Jahre. Also 200 Wochen sind ja in etwa 4 Jahre, ein bisschen weniger. Also man spricht mehr oder weniger vom Durchschnittspreis des gesamten letzten Bitcoin-Zyklus. Und das ist so ein, der hat in der Vergangenheit ein bisschen wie ein Magnet funktioniert, um als Bärenmarktboden so ein bisschen zu fungieren. Ich sage nur ein bisschen, weil wir haben den auch deutlich unterschritten schon in der Vergangenheit, sondern es ist mehr so ein Richtwert, wo sich der Boden längere Zeit verhält, mit einem deutlichen Ausschlag noch weiter nach unten, wenn man sich zwei Bullenmärkte der letzten, Bärenmärkte der letzten Bärenmärkte ansieht. Und ja, 2015, da waren wir bei circa 220 US-Dollar, gab es diesen Boden. Und dann gab es aber auch innerhalb einer Woche einen Absturz um fast 30% auf 162 Dollar. Das war schon sehr, sehr tief. Also ich glaube, da haben dann wirklich mal einige noch kapituliert. Und dann war es so weit, dass man wieder nach oben gehen konnte. 2018, da war es knapp über 3.200 Dollar. Da haben wir uns so krass an diesen 200-Wochen-Schnitt gehalten. Das war wie ein massiver Steinboden. Der wurde einfach nicht unterschritten. Erst dann zum Covid-Crash gab es noch eine kleine Unterschreitung, die wirklich unwesentlich war, weil das war diese V-Formation, von der ich vorher gesprochen habe. Also So richtig den Bärenmarkt gab es nicht unter dieser 200-Wochen-Linie. Aber 2022, und ich glaube, das ist also als letztes Jahr, letztes Bärenmarktjahr, das wir gesehen haben, ganz, ganz wesentlich auch zu betrachten. Da gab es eine starke Unterschreitung dieser Linie. Also leider hat diese Unterstützung nicht gehalten. Und obwohl dieser Durchschnittspreis der letzten 4 Jahre bei 24.000 lag, ging der Preis bis auf 15.500 runter. Und du erinnerst dich, Lukas, das Ganze kam mit dieser FTX-Geschichte. Da sind wir noch einmal ein Level tiefer und dann waren wir bei diesem finalen Boden. Und ich würde sagen, das ist etwas, auf das muss man auch gefasst sein, dass diese Linie, selbst diese kann unterschritten werden. Also wir sind 35%, über 35% unter diese 200-Wochen-Linie noch gefallen damals 2022. Und ja, tja, was machen wir jetzt mit dieser Information? Also wie sollen wir die Zukunft daraus herleiten? Und ich habe mir da kurz zusammengeschrieben, woran man denken sollte. Ich bin der Meinung, es ist sehr unwahrscheinlich und du kannst mir gern widersprechen, wenn du der Permabulle bist, Lukas. Aber ich finde, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir diesmal schon weit über der 200-Wochen-Linie einen Boden finden. Ich glaube, das wäre eine niemals dagewesene Stabilität. Natürlich kann man jetzt erwähnen, okay, die Volatilität, die nimmt ab in beide Richtungen. Bitcoin ist nach oben weniger ausgeschlagen, es wird auch nach unten weniger ausschlagen. Finde ich valide, kann man sagen. Dennoch glaube ich, weil wir beim letzten Mal auch weit unter diese Linie gegangen sind, dass wir sie zumindest besuchen werden. Wenn wir aber davon ausgehen, dass diese 200-Wochen-Linie, dieser Durchschnittspreis der letzten 4 Jahre wie ein Magnet wirkt, dass sich dort der Preis längere Zeit aufhaltet, dann kann uns das eigentlich egal sein. Okay, wir können sagen, naja, eine Unterschreitung von bis zu 30%, die könnte uns auf 40.000 US-Dollar bringen beim Bitcoin-Preis. Das wäre natürlich ein wahnsinniges Schnäppchen für viele Käufer, könnte man
Und dann
sagen.
wären wir unter dem Power Law, aber.
Genau. Momentan befindet sich diese 200-Wochen-Linie nämlich bei circa 58.000 Dollar. Die zieht sich, also gemäß der Mathematik natürlich, weil Wochen vergehen und der Preis darüber liegt, sehr langsam ein bisschen nach oben noch. Das heißt, die wird vielleicht, wenn wir sie erreichen, schon bei knapp unter 60 sein. Und wenn wir von dort halt nochmal 30% runtergehen, sind wir bei 40. Das Potenzgesetz, du hast das schon erwähnt, Lukas, suggeriert allerdings, dass bei 50.000 Schluss sein könnte. Das heißt, das, was ich machen werde, und das ist keine Anlageberatung, ganz wichtig nochmal gesagt, was ich machen werde, ich werde meine Orders zwischen 50 und 60.000 platzieren. Weil ob ich dann wirklich noch billiger kaufen könnte oder nicht, wenn ich daran glaube, als jemand, der in Krypto schon lange ist und der überzeugt davon ist, dass Bitcoin auf 1 Million geht, ob ich dann bei 40 oder bei 50.000 gekauft habe, so wichtig ist das nicht. Ich glaube, man kann wahrscheinlich sich in Etappen vielleicht nicht alles auf einmal reinstecken, aber sagen, okay, zwischen 60 und 50.000, da platziere ich meine Orders, vielleicht bei 55 eine größere Order rein platziert und dann kauft man. Ob man dann noch das Ganze noch einmal 10% mit runterhodelt, dann macht man das halt. Aber man verpasst zumindest nicht den nächsten Bullrun. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dort sich überlegt einzusteigen. Das ist die Kaufzone und man kann dort auch getrost die Bodenbildung abwarten. Ich habe es vorher gesagt, das wird 2, 3 Monate dauern, wahrscheinlich, bis es wieder durch die Decke geht. Und auch vielleicht zu guter Letzt eines noch. Die abnehmende Volatilität nach unten würde suggerieren, dass es circa dort der Boden sein wird. Denn man bedenke, 2018 gab es knapp 84% Minus, 2022 nur noch unter Anführungszeichen 77%. Und diesmal könnte es, wenn man wieder 7% weniger macht, circa 70% sein. Das bringt uns ziemlich genau auf diese 40.000 auch. Also ich glaube, ja, kann durchaus sein. Also ich bin da nicht überzeugt davon, dass wir über 50 bleiben. Vielleicht sehen wir tatsächlich Preise unter 50.000. Es muss nur irgendwas Krasses passieren. Sagen wir, es passiert wirklich geopolitisch etwas, das zum genau richtigen Zeitpunkt, also richtigen Zeitpunkt unter Anführungszeichen, also falschen Zeitpunkt kommt. Wenn Bitcoin eh schon aus dem letzten Loch pfeift bei 50.000, dann kommt was und dann stürzt es halt nochmal 15%, 20% ab. Das kann doch was passieren.
Das ist eh nicht unwahrscheinlich, weil was eh, es passiert immer irgendwas. Es gibt, und du kannst auf Polymarket wetten, nothing ever happens und es geht ordentlich daneben immer. Ich glaube es auch. Also normalerweise ist es so, wenn man sich die vergangenen Bärenmärkte ansieht, dann ist das jetzt noch nicht so weit. Da dauert es noch. Also aber auch das so wahrgenommen, dass das Richtung Herbst noch weitergehen kann, so, wenn sich die Geschichte wiederholt. Bisher war es ja so, mein Track Record war jetzt nicht der beste, weil ich habe gesagt, die Geschichte wiederholt sich diesmal nicht. Es gibt zu viele Argumente dafür, dass Krypto diesmal nicht so einen Bärenmarkt haben wird. Hat einen
Supercycle.
Bärenmarkt gehabt, ohne dass es. Ja, na, Supercycle habe ich auch nicht unbedingt vertreten, eben nur gesagt, es wird einfach normalisiert, weil es jetzt im der Kryptomarkt und der traditionelle Finanzmarkt zusammengewachsen sind, immer mehr. Das sind ETF, das sind DRTs, die Digital Treasury, mein Gott, die Digital Treasury Unternehmen. Also, das sind DRTs, die Digital Treasury Unternehmen, die kaufen zu jedem Preis, die halten langfristig, die nehmen Millionen Bitcoin aus dem Markt raus und die übrige Menge, da müssen sich immer mehr Leute drum streiten und dementsprechend sollen die Preise sein. Hat nicht geklappt, was ich gedacht habe. Und wir haben es wirklich geschafft, zu meiner Verwunderung, auf $60.000 zu fallen, ohne dass, so wie bei FTX oder Terra Luna, bekannt war, warum jetzt das so ist. Also hast du es nicht irgendwie festmachen können, hey, es ist jetzt Binance pleite gegangen oder der pleite gegangen oder irgendwas gehackt worden. Das ist nicht passiert. Trotzdem haben wir die gleiche Sache wie immer, diese 4 Jahres-Cycles. Sie scheinen weiter zu existieren. Das ist für mich ein bisschen unerklärlich, aber ich würde trotzdem versuchen zu argumentieren noch, bevor ich das jetzt glaube, dass einfach auf magische Weise immer diese 4 Jahreszyklen alles erklären. Ich glaube schon, sowas wie Tom Lee zum Beispiel, der argumentiert, Crypto Winter maybe over in April bereits. Der sagt, das ging so schnell und es gibt keine klaren Gründe. Er glaubt, der Krypto-Winter könnte jetzt schon vorbei sein oder spätestens im April. Der bezieht sich da auch auf diesen Herrn Denmark, der für ihn die Analysen macht, die Timing-Analysen. Und hätte vorausgesagt, dass Bitcoin wieder auf 60.000 fallen wird und dass Ethereum auf $2.400 fallen wird. Ist dann noch mal weiter als das runtergefallen natürlich. Aber der meint,
Aber ich
gleicher
meine,
Mensch, der auf 60.000 geschätzt hat, der meint, dass es jetzt schnell wieder zurückkommt, also dass der Bärenmarkt diesmal kürzer sein wird.
Tommy Lee ist auch der gleiche, der gesagt hat, es geht, weiß nicht wie hoch, noch im Dezember, im November. Und der hat eben windige Prognosen herausgegeben, die dann alle nicht
Das ist
eingetreten
richtig, das
sind.
wollte ich auch
Also.
gerade sagen. Also ich würde mich nicht auf den Tom Lee verlassen. Ich sage gleich, er argumentiert das und so weiter. Man kann so argumentieren, man kann jetzt glauben, dass die Geschichte sich einfach immer wieder wiederholt und es keine Gründe braucht, warum es diese 4 Jahreszyklen gibt. Aber man kann auch argumentieren, so viele, viele große Investoren sind ganz frisch in den Markt gekommen. Die freuen sich jetzt über die Preise. Die werden es voll zugreifen und dann ist der Bärenmarkt auch kürzer als bisher erwartet.
Ja, da würde ich sagen, man sollte ein bisschen auf das Sentiment warten. Ich meine, momentan haben wir wirklich noch nicht dieses starke Retail-Interesse. Wenn aus irgendeinem Grund starkes Retail-Interesse kommen sollte, dann wird man das merken und dann kann man einsteigen. Und ob man dann die ersten 10% verpasst, ich glaube, das ist jetzt ist halb so schlimm. Ja, vielleicht auch die Frage an euch an dieser Stelle. Lasst uns das gerne wissen. Kommentiert das gerne bei uns auf Instagram oder auf LinkedIn oder auf Facebook oder auch auf YouTube. Habt ihr verkauft? Habt ihr verkauft? Seid ihr draußen im Markt? Wartet ihr jetzt auf gute Einstiegspreise? Oder wollt ihr einfach nur durchhodeln? Auf welcher Seite steht ihr? Das würde uns jetzt einmal wirklich interessieren an dieser Stelle. Und damit, Lukas, würde ich sagen, gehen wir über zu den Kurznachrichten, oder?
Genau, also Leute, ihr habt ungefähr ein Bild, wir werden noch ein bisschen was dazu verlinken, ihr habt ungefähr ein Bild, was euch jetzt erwartet. Nicht unterschätzen auch wenn ich jetzt gesagt habe, es kann sein, dass es schnell vorbei sein kann, aber normalerweise, und Alex war da besser jetzt in seiner Einschätzung, kann es ein Jahr dauern. Das heißt, es kann sein, dass ihr bis zum September warten müsst, bis die ganze Sache wieder Spaß macht, aber es gibt auch viele Opportunities in dem Bereich. Es gibt dann halt wirklich gute Chancen zu kaufen. Es gibt so viele Leute, die gesagt haben, ah, das ist jetzt bei 124.000. Wenn das runterfällt um 50%, dann kaufe ich es. Und es ist genau da. Und wenn man langfristig dran glaubt, und ich glaube langfristig dran, Alex glaubt langfristig dran, Alex glaubt langfristig, Bitcoin wird auf 1 Million steigen. Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, Währungen werden so weit fallen, dass Bitcoin 1 Million wert wird, quasi. Weil wir ein Zeitalter der Defiatization leben. Da bringe ich noch eine Episode dazu, was das bedeutet, weil eine Argumentation, dass halt traditionelle Fiat-Währungen wie der US-Dollar und der Euro in der Zukunft vielleicht sehr stark an Relevanz verlieren werden, weil man halt in ein technologisches Zeitalter mit KI reingehen, mit elektronischen Währungen und sowas und mit Krypto. Da gibt es noch viele Argumente, dass es langfristig sehr, sehr spannend wird hier.
Vor allem, wenn man auch
Deswegen
bedenkt,
bleib's am Ball.
ich meine, Lukas, man muss bedenken, dass ja selbst, ich glaube, Warren Buffett, kam das nicht von Buffett jetzt zuletzt, dass er gesagt hat, man sollte wirklich Währungen diversifizieren, auch die Cash-Reserven, die man hat. Ich glaube, das war von Buffett oder was wäre anders. Das wirklich, dass man
Habe ich
sagt,
nie mitbekommen, aber es stimmt auf jeden Fall.
man soll nicht nur Dollar als Währungsreserve haben, weil alle, die jetzt spekulieren drauf, dass es weiter nach unten geht, die müssen ja irgendwo ihr Geld parken inzwischen. Und das ist natürlich die Möglichkeit, das alles in Dollar-Coins zu parken. Aber dann hat man natürlich das Risiko, dass man voll in Dollar ist. Und da ist jetzt, kommt jetzt die Empfehlung auch von diversen Analysten und von Leuten. Ich glaube, es war Buffett tatsächlich, der gesagt hat, man muss aufpassen, dass man bei diesen Währungsreserven, die man jetzt bildet, um dann beim großen Abverkauf wirklich einsteigen zu können, dass man die auch in diversen Währungen bildet und eben nicht nur in Dollar, weil das auch sehr riskant ist. Und das ist, also das ist, wir sehen gerade mit eigenen Augen in dieser Welt, wie es jetzt gerade vor uns passiert, wie der Dollar als diese Leitwährung nach und nach abgelöst wird. Und was da nachfolgt, das weiß man nicht. Man weiß nur, dass der Dollar verschwindet, so als diese eine Fluchtwährung, die gibt es halt nicht mehr.
Die zwei Punkte dazu. Erinnere dich, dass der Larry Fink, der größte Vermögensverwalter der Welt, in seinem Jahresbrief, in seinem Annual Letter gesagt hat, ca. 2030 kann es soweit sein, dass die USA ein permanentes Defizit haben. Also ein Haushaltsdefizit, das nicht mehr zu retten ist quasi und dann der Dollar auch verlieren kann dementsprechend an seiner Wichtigkeit. Das Zweite ist, zum Beispiel Elon Musk hat eine ganz interessante Theorie dazu und liegt da sehr oft richtig mit Dingen. Und der meint eben, die Zukunft der Währung wäre eine Form von elektronischem Geld. Jetzt nicht Bitcoin per se, meint er damit, sondern Elektronik, so wie elektrische Energie funktioniert, darauf kann man ein Geldsystem auch aufbauen. Und das könnte vielleicht die Zukunft sein. Dementsprechend da kann man sich viel von Bitcoin abschauen. Keine Central Bank Digital Currency, aber irgendwas in diese Richtung hat er gemeint, könnte die Zukunft sein.
Ja,
Auch ganz spannend.
vielleicht habe ich das gerade verwechselt, weil du gerade sagst, Larry Fink, vielleicht war es der, von dem ich das gelesen habe. Ich habe das nicht als Neuigkeit vorbereitet, aber von irgendeinem sehr Bekannten aus dem Investmentbereich kam gerade diese Warnung, dass man eben alles in Dollar spart, um später einzusteigen. Gut, aber Lukas, jetzt kommen wir wirklich zu den Kurznachrichten, sonst blasen wir die Folge hier extrem auf.
Eben.
Was gibt's Neues? Fangst du an?
Das Erste, was ich habe, Trumps Truth Social beantragt zwei ETFs und das sind beides Krypto-ETFs. Das eine heißt Truth Social Kronos Yield Maximizer ETF, das andere heißt Truth Social Bitcoin und Ether ETF. Also das Erste, beim Ersten handelt es sich um Kronos, dieses Netzwerk da von Kro-Token. Das zweite ist eben, ja, wie ihr schon raushört, der Truth Social Bitcoin and Ether ETF. Das ist eingereicht worden, dieser Antrag, gemeinsam mit großen Playern im Kryptobereich, also die Trump-Familie, die da involviert sind in dieses Truth Social, dieses Republican Twitter, kann man sagen, Truth Social. Und die wollen ja in diesen Bereich einsteigen, immer stärker. Die Trump-Familie, die sind ja ganz stark involviert in Krypto mit World Liberty Financial. Was sie auch haben, ist da diese Firma American Bitcoin, die sind jetzt auf 6.000 Bitcoin gestiegen. Also da sind die Söhne involviert, vor allem von der Trump-Familie. Die haben dort 6.000 Bitcoin insgesamt schon angekauft. Und dann gibt es ja noch, erinnerst du dich, diese Meldung von damals im Mai 2025, dass Truth Social 2,44 Milliarden US-Dollar aufgenommen hätte, um damit eine Bitcoin-Treasury-Strategie zu verfolgen, also Bitcoin zu kaufen, so wie Michael Saylor es tut. Und da habe ich jetzt versucht, was rauszufinden dazu. Die aktuellsten News sind wirklich beim Mai geblieben. Also seit Mai 2025 hat man nichts mehr gehört dazu. Ob sie das Geld wirklich aufgenommen haben oder ob sie das nur so quasi jetzt einmal bereitgestellt hätten, dass sie sich da finanzieren lassen können auf die Weise, weiß man nicht. Aber ich glaube, das ist sehr spannend, ob die Trump-Familie da jetzt eigentlich im Hintergrund Bitcoin kauft aktuell. Das könnte ja auch sein. Und diese neue Investmentstrategie da weiter verfolgen.
Ja, klassisch war das eigentlich von Trump, dass er sagt, okay, ich kaufe zuerst und dann biete ich euch den ETF an für die breite Masse und pushe das, damit die Leute halt nach ihm kaufen. Oder das wäre natürlich extrem klug für seine eigenen Finanzen. Aber ja, spannend, weil das nämlich über diese Social Media Firma, also die gleiche Firma, die hinter Truth Social ist, die eben auch das jetzt macht, dass sie einen eigenen ETF rausbringt. Ob man den dann auf Truth Social direkt kaufen kann oder nicht, das wird sich zeigen. Andererseits, dass die nächste Neuigkeit kommt, X Money. Und das kommt garantiert, das könnte eine Riesensache für Krypto werden, aber es wurde auch schon ein bisschen zurückgerudert. Also Musks Ambition, X zu einer Super-App zu machen, die wird konkreter, es kommt X Money. Und das soll Zahlungswallet und Finanzfunktionen innerhalb der X-App anbieten, ähnlich wie bei WeChat in China. Das kennt vielleicht der ein oder andere vom Hörensagen oder hat darüber gelesen. Und es soll auch Peer-to-Peer-Zahlungen direkt im sozialen Netzwerk auf X ermöglichen und persönliches Finanzmanagement. Offiziell startet X-Money zwar nur mit traditionellen Fiat-Zahlungen, aber parallel soll laut Berichten auch an Krypto-Features gearbeitet werden, wie Smart Cash Tags. Das soll dann Live-Preise und Nachrichten zu Kryptowährungen direkt ermöglichen, direkt in X mit X-Money. Das Gerücht, dass man dann direkt Krypto kaufen können wird im Feed von X, das wurde jetzt aber dementiert und das zwar direkt vom Produktmanager Nikita Bier, der heißt wirklich so, der hat das eben dementiert.
Das ist cool.
Genau, der ist cool. Momentan möchte man erstmals auf Broker weiterleiten, wenn es wirklich um den Kauf geht. Aber Lukas, wir wissen ja alle, bei so Tech-Produkten, das ist alles hochflexibel. Vielleicht kommt dann die V2 und die V3 und die hat dann eine Krypto-Wallet. Mhm. Und möglicherweise kann man mit der V3 dann auch direkt im X-Feed kaufen und verkaufen. Beziehungsweise ich finde ja die Peer-to-Peer-Funktion viel spannender in Wirklichkeit als der Handel auf X. Das ist, würde ich das wollen? Würdest du das wollen? Ich kann ja auf Binance oder auf Bybit genauso kaufen. Ich muss ja nicht unbedingt auf X kaufen.
Ja, aber ich finde es cool, wenn man alles so integriert wird. Das ist ja einfach die Zukunft, die jetzt auf uns zukommt.
Das ist die super
App. Das wird einfach spannend.
Genau. Mhm. Jawohl, was gibt's noch von ARK Invest, hattest du, glaube ich, was?
Genau, Katie Wood, ganz berühmte Investorin, also ganz lang schon mit dabei beim Spiel vom Investieren. Die verwaltet ca. so zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar. Und wir wollen kurz hervorheben, was die aktuell macht. Die ist ja auch im Kryptomarkt relativ bekannt und involviert. Die hat ihr Portfolio noch als bekannt geben müssen und da haben sich einige interessante Änderungen getan. Ganz vorne sieht man eben Robinhood, die Trading-App, wo ja auch viel Krypto involviert ist. Da hat sie ganz viel investiert, 433.000 Aktien hat sie gekauft davon und sie investiert in die Kryptobörse Bullish und in den Stablecoin-Emittenten Circle, also USDC, die zweitgrößte Stablecoin, mit einer Marktkapitalisierung von vielen, vielen Milliarden. Da investiert sie aktuell, das heißt, der strategische Fokus ist klar, sie kauft den Dip indirekt über diese Investments. Also sie kauft Kryptobörsen, die jetzt in der letzten Zeit natürlich abgebaut haben finanziell, wo die Aktien ein bisschen unter Druck gekommen sind. Das kauft sie, also Robinhood, die Kryptobörse Bullish und eben den Stablecoin-Betreiber Circle. Das ist ganz interessant. Wer es wissen will, auch von Aktienseite, sie verkauft Tesla, sie verkauft Shopify, sie verkauft Palantir. Also man sieht einen 40% Anstieg von Circle und eben einen ganz starken Anstieg auch bei Bitmine Immersion Tech. Und Bitmine Immersion Tech, Krypto-Infrastruktur, ist ja auch eine dieser DAT, Digital Asset Treasury Unternehmen, wo der Tom Lee dabei ist, die ja der größte Halter von Ether-Token sind in diesem Bereich. Auch da ist sie stark investiert und natürlich Nvidia und so weiter. Also von jemandem, der sehr, so erfahren ist wie die Katie Wood, kann man sehen, dass jetzt vielleicht sieht man, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, den Dip zu kaufen.
Ich finde das spannend, anstatt von diesen Altcoins, es gibt ja immer wieder Fonds, die halt so Altcoins gekauft haben und die da übelst eingefahren sind auch. Das ist jetzt ein Ansatz, mehr so auf diese Unternehmen zu gehen, die Schaufeln für die Krypto-Goldgräber-Stimmung quasi produzieren. Und das ist ein bisschen ähnlich, wie ich bin lange schon Aktionär von Equinor zum Beispiel, die Ölfirma aus Norwegen. Ja. Die hat eine unglaublich hohe Dividende, ich glaube von 7-8% schüttet die aus, weil die Preise einfach gerade extrem niedrig sind, weil die so stark vom Ölpreis beeinflusst wird. Das heißt, wenn der Ölpreis runtergeht, auf einmal geht die Aktie runter, wo in Wahrheit das Unternehmen einfach grundsolide ist, also dass da was passiert, dass das irgendwie pleite geht oder so, das ist nahezu auszuschließen. Ich meine, schließt nie was aus, ja, aber es ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die handelt aber deshalb so billig, weil einfach dieses Produkt, mit dem sie arbeitet, abgewertet hat. Und in dem Fall hast du jetzt wahrscheinlich auch Kryptofirmen, die einfach sehr gute Deals sind auf der Börse, weil der Kryptomarkt so abgewertet hat, kannst du diese Aktien billig kaufen, höchstwahrscheinlich unterbewertet, fehlbewertet zu dem, was sie wirklich sind als Business dahinter. Und sicher, sicher eine spannende Idee von Katie Woods, ja. Genau. Und damit kommen wir zu einer weiteren Neuigkeit. Das ist jetzt ein bisschen so die Neuigkeit, warum schreitet die Bitcoin-Adoption oder die Krypto-Adoption nicht weiter voran. Und CZ Binance hat sich da jetzt in einem Podcast mit dem Investor Shamat Palihapitiya, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Wahrscheinlich.
Bei dir.
Genau. über das Ganze gesprochen, über die Hürden im Kryptomarkt und so weiter und so fort. Und der Binance-Gründer spricht da über den Mangel an robusten, nativen Datenschutzmechanismen, der Bitcoin und den Kryptowährungen im Allgemeinen zum Großteil einfach fehlt und der da eine Hürde ist, einfach um breite Akzeptanz zu erreichen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr wisst das als Krypto-Enthusiasten natürlich, dass die meisten Transaktionen, die heute abgewickelt werden auf Blockchains wie Ethereum oder BNB-Chain oder halt auch auf Bitcoin, dass die zwar pseudonym sind, aber eben nicht anonym. Und mit den richtigen Werkzeugen lässt sich das, die Datenforensik grüßt, in sehr vielen Situationen nachweisen, dass man, wer das ist und was man da tut. Und da kann man dann sehr, sehr viel rausfinden über die finanzielle Situation, aber auch über die Persönlichkeit von Akteuren. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich. Dieses Benutzungsmuster könnte sogar relativ einfach teilweise, also oft kann das relativ einfach realen Personen zugeordnet werden. Und CC spricht da über ein weiteres Problem. Er spricht davon, dass man sogar den Aufenthaltsort von Leuten herausfinden kann, wenn die per Krypto bezahlen. Wenn du nämlich beispielsweise an eine öffentliche Wallet eines Hotels bezahlst, dann kann man daraus ableiten, dass du dort etwas konsumiert hast zumindest oder im Falle wahrscheinlich sogar dort nächtigst, wenn das ein Hotel ist. Und da ist natürlich die Privatsphäre gefährdet, insbesondere von vermögenden Leuten, sage ich mal, die da nicht so gern so gläsern sind, wo sie sich aufhalten. Auf X schreibt Sisi dann weiter, dass die komplette Transparenz bei Gehaltszahlungen an Mitarbeiter natürlich ein Problem sind. Ja, darüber kann man streiten. Weiß nicht, ich sehe das auch kritisch. In Schweden fragt man jetzt vermutlich, wo ist das Problem? Machen wir auch so. Aber in vielen Ländern ist das eben wirklich gefährlich. Also was er da klarstellt, das sollte einfach aus Sicherheitsgründen nicht so sein, dass solche Daten für jeden zugänglich sind. Und da, ich glaube, ist das ganz in der Linie von Vitalik. Wir haben das vor nicht allzu langer Zeit besprochen. Auch Vitalik Buterin, der Ethereum-Gründer, sieht ein ähnliches Problem. Der sieht, dass die Privatsphäre eine große Herausforderung ist, die Blockchain jetzt bald lösen muss, um sich weiter durchzusetzen in der Adoption.
Deswegen siehst du auch, dass die ganz Privatsphäre-Coins wie Zcash und Dash und so weiter, dass die so stark performt haben um Monero. Andererseits siehst du, dass das ja in der Europäischen Union total attackiert werden soll, regulatorisch. Mhm. Aber es ist natürlich ein Thema. Ich kann da so Geschichten erzählen, wie oft Leute nicht gewusst haben, dass ich auf ihr Konto schauen kann, wenn sie mir was überweisen. Da hat ein Freund von mir $20,000 auf einer Ethereum-Wallet gehabt und hat mir was überwiesen, damit ich für ihn was mache oder sowas damit. Und dann habe ich so ihm geschrieben, hey, ha, du hast $20,000 investiert hier, und der ist aus allen Wolken gefallen, hat nicht gewusst, dass ich auf sein Konto schauen kann. Und ich könnte ja noch nachschauen, was er alles damit gemacht hat. Und das sind ja sehr große Hürden natürlich für viele Leute, für viele Anwendungsfälle. Aber da, auch da gibt es eben viele technologische Lösungen, die bevorstehen, und das wird auch sehr, sehr spannend, was dann passiert. Auch im Zuge dieser Defiatisierung und der digitale Euro, da soll ja auch ein bisschen den Leuten auf die Finger schauen, was sie tun.
Apropos Defiatisierung, war da nicht was von BlackRock? Hattest du da nicht eine Neuigkeit?
Ja, was ganz Spannendes. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, ist auch der dahinter steckt, dass wir diese ETFs haben, diese Exchange Traded Funds, die Spot ETFs in den USA für Krypto, dass das endlich mal durchging nach 10 Jahren Wartezeit. Sind ja ganz große Fans. Also der Larry Fink, von dem ich gerade zuerst schon gesprochen habe, der hat auch zum Beispiel geschrieben, wenn jetzt der US-Dollar wirklich mal untergehen sollte, könnte Bitcoin eine Alternative sein. Sehr, sehr spannend, dass diese Person das schreibt in diesem Annual Letter, den verlinken wir natürlich auch in der Episodenbeschreibung dazu. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, treibt die Annäherung zwischen klassischer Finanzwelt und Krypto weiter voran. Was machen sie? Die haben diesen digitalen Token, der heißt BUIDL, also die absichtliche Falschschreibung von BILD. Der ist mit Staatsanleihen zum Beispiel versehen. Und BlackRock hat sich entschieden, mit Uniswap dabei zusammenzuarbeiten. Die öffnen jetzt dieses davor recht gestützte Vehikel der breiten Masse. Die DeFi-Plattform Uniswap darf das listen. Dort soll ein Token von institutionellen Investoren gehandelt werden. Und zusätzlich kauft BlackRock noch dazu eine ungenannte Menge an Uniswap-Token, also an Uni. Der Uni-Token, der ist daraufhin recht stark angestiegen, also recht stark, der hat schon mal bessere Zeiten gesehen, aber auf $4 ist er wieder rauf, jetzt ist er ungefähr bei 3,3 wieder. Aber der größte Vermögensverwalter der Welt ist jetzt in DeFi eingestiegen, kann man sagen.
Genau, und ganz, ganz blöd ist, dass wenn man solche Tokens kauft und die stark abwerten, ab 2028, wenn man in den Niederlanden lebt, die wollen nämlich offenbar Kapital proaktiv vertreiben. Ja, die wollen, dass das große Kapital das Land verlässt. Und da kommt jetzt eine Botschaft an die 25 Zuhörer aus den Niederlanden. Verlasst die Niederlande, solange ihr noch könnt. Das ist keine Anlageberatung, sondern ein Rat auf Basis dessen, was hier gerade passiert, nämlich 36% Steuern auf unrealisierte Gewinne sollen kommen für Kryptoaktien und Anleihen. Und das ist bereits beschlossene Sache, wenn ich das richtig gelesen habe. Ab 1. Jänner 2028 werden nicht nur realisierte, sondern auch Buchgewinne versteuert. Und bei volatilen Vermögenswerten wie, weiß ich nicht, Uniswap, da ist es natürlich so, dass zum Stichtag ein sehr schöner hoher Wert dastehen kann und dass man dann sehr, sehr viel Geld bezahlt und dass ein paar Tage später das Ganze in den Keller sich bewegt und dass man dann doppelt drauf zahlt, weil man dann die Gewinne wieder verloren hat, ja, und trotzdem.
Dann ist die Steuer höher als die 36%.
Ja. Mhm. Also das ist fürchterlich gefährlich, vor allem für Krypto. Also wenn man jetzt irgendeine Aktie hat, die so dahin plätschert, ich sag mal, irgend so eine grundsolide Uralt-Aktie, die irgendwas macht, wo das Geschäft überhaupt nicht emotionsgetrieben ist. Keine Ahnung, wenn man Coca-Cola kauft oder irgendwas, das halt so relativ stabil sich dahin bewegt, dann ist das halb so schlimm, sage ich mal. Aber ganz, also da fehlt einem dann der Kapitalhebel natürlich, weil der Staat einem das Geld früher wegnimmt. Das heißt, man hat weniger Kapital, um weiterzuwachsen. Aber mit Krypto ist das noch gefährlicher, weil eben durch diese Volatilität passieren kann, dass man hohe Steuern zahlt und dann noch Verluste macht. Also das ist etwas, wo ich sagen kann, Lukas, ich glaube, dass das hier noch eingefügt bei uns in der Vorbereitung.
Also ja, das ist die dümmste Steuer, die ich jemals gehört habe. Die ist absurd und die ist bösartig. Und das ist ja, muss ich dir vorstellen, es ist ja nicht neu, diese Box 3 Steuer, die gab es ja.
Bösartig, schon länger. Wie du sagst, weil das ist ja wirklich
geistesgestört. Also wie kann man sowas machen? Aber die gibt es ja schon, das ist die dritte Variante von dieser bescheuerten Steuer, weil das höchste Gericht sie wieder abgelehnt hat. Also gesagt hat, das kann man nicht so machen. Natürlich sollte man auch nicht so machen, das ist komplett dumm. Und jetzt ist es schon wieder da. Und ich erwarte mir hoffentlich, dass es auch diesmal wieder scheitern wird, weil sowas, das geht echt zu weit. Das geht zu weit zwischen Individuum und Staat. Stell dir mal vor, zum Beispiel bei Bitcoin. Mhm. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. 1. Jänner, da waren wir noch circa bei so 90.000, knapp unter 90.000 Dollar. Ja, das heißt, am 1. Jänner, da wird die Steuer berechnet an einem beliebigen Tag, irgendwann im Jahr, ja, also halt am Silvestertag in dem Fall. Und danach entscheidest du dich, das steigt auf 98.000 Bitcoin, das entscheidest du dich, du haltest es, weil das schaut nicht so schlecht aus, vielleicht gibt es keinen Jahreszyklus mehr, vielleicht steigt ja alles wieder. Und dann passiert das, was im Februar passiert ist, und es geht auf 60.000 runter. Und dann kommt der Steuermann und sagt, wie viel du zahlen musst. Oder dann musst du dich entscheiden zu zahlen, weil du kannst ja darauf spekulieren, ich halte es ein bisschen noch und dann habe ich weniger Steuer zu zahlen auf diese unrealisierten Gewinne, weil ich ja mehr habe, wenn ich dann verkaufe, wenn der Preis höher ist. Aber dann jetzt ist diese Steuer ja bald 50% dann dadurch, wenn du es später bezahlst mit dem, was du hast. Und das ist eine brutale Enteignung, ist komplett
ja, vor allem,
absurd,
wenn du,
dass man sowas machen kann.
Wenn du den Großteil deines Vermögens auch investiert hast, dann müsstest du wahrscheinlich sogar noch was verkaufen, damit du die Steuer bezahlen kannst. Und das Kapital, das dann wieder steigt, das ist auch wieder weniger. Also es ist, das ist, wie du sagst, extrem gemein, weil der Staat sagt, er nimmt sich einfach das Risiko, das hast du, und dein Risiko, das erhöht sich dadurch.
Du tragst das Risiko. Der Staat nimmt sobald es gut läuft. Du kriegst nichts, quasi, wenn es schlecht läuft.
Das ist ja jetzt schon.
Du hast eh schon hohe Steuern in dem Land. 36% ist eh schon.
Ja. Aber ist mit der Kapitalertragsteuer schon so. Ich meine, das Risiko hast du, und wenn es gut läuft, dann nimmt sich der Staat. Aber er nimmt sich zumindest erst dann, wenn du es realisiert hast. Das heißt, du hast doch wirklich schon Gewinn gemacht. In dem Fall.
Ja, aber dann ist noch der zweite Aspekt zum Beispiel, diese Kapitalertragsteuern, die ignorieren die Existenz von Inflation. Wenn ich 5% Inflation habe, sollte man das auch ein bisschen abziehen, weil das ist ja auch kein echter Gewinn dann, wenn meine Aktie 5% steigt, quasi, simpler gerechnet, dann ist 36% eh schon sehr hoch international.
Natürlich.
Und dann kommen sie drauf, das 36% auch noch auf Dings.
Natürlich.
Auf die Dings zu machen, auf die unrealisierten Gewinne langfristig.
Natürlich.
Und so weiter.
Du kannst
in der Praxis ist das eh nicht so.
Wir können gerne darüber reden, ob das gut ist, überhaupt diese Käst auch zu haben, nicht? Wo du das ganze Risiko hast und der Staat in deinem Gewinnfall quasi profitiert. Zumindest kann man sich auch die Verluste dann gegenrechnen, nicht innerhalb eines Steuerjahres.
Ich bin komplett, also philosophisch bin ich komplett für die Abschaffung von jeder Kapitalertragsteuer. Leute sollen die Chance haben zu investieren, das Geld wandert sowieso in andere Steuern und so weiter. Aber das ist einer der wenigen Wege, wo du, den du noch hast, dass du halt was aufbauen kannst über Zeit und so weiter. Und warum sollte man da einen Staat mit partizipieren lassen an seinem persönlichen Risiko, wenn man investiert und so weiter? Mhm. Ich finde das komplett absurd. Genau. Aber weißt du, wie ich denke?
Ja, ich sag nur, also dieser Schritt mit den unrealisierten Gewinnen, der ist halt wirklich dann, der geht in gemeingefährliche Richtung. Das ist nicht nur so, wie es jetzt schon ist, ja, wo ich sage, okay, darüber können wir diskutieren, ist das gut oder schlecht, sollte das so sein, aber in dem Fall ist das ja fatal. Also das ist für den Finanzmarkt fatal. Wer riskiert da überhaupt noch zu investieren? Beziehungsweise die Leute werden halt wahrscheinlich jedes Jahr wieder verkaufen, dann bevor der Stichtag kommt, nehme ich an. Na gut, aber es gibt auch positive Neuigkeiten von Staaten. Ich glaube, du hast mir erzählt, Brasilien hat irgendwie eine gute Krypto-Neuigkeit hervorgebracht.
Brasilien bringt einen Gesetzesentwurf ein für den Kauf von 1 Million Euro. Da gibt es einen Gesetzesvorschlag. Jetzt, ich glaube nicht, dass er unbedingt große Chancen hat, aber beim Bitcoin-Preis von $60,000 ist es schon ein ziemlich gutes Investment. 60 Milliarden US-Dollar quasi wäre das. Mhm. Sie wollen 5% des Gesamtangebots von Bitcoin kaufen, diese 21 Millionen. Das ist ziemlich heftig, aber Brasiliens Bruttoinlandsprodukt liegt bei 2 Billionen US-Dollar. Die können sich das schon leisten. Aber ja, die Chance, dass es kommt, ist leider nicht die beste.
Das heißt, es ist noch nicht durch.
Mir gefällt das, wenn...
Das ist noch nicht beschlossen.
Das ist natürlich nicht beschlossen. Das wäre ein Traum, wenn Brasilien... Was ey, von 21 Millionen, die es gibt, 5% kauft, das ist nicht einmal Michael Saylor ist so weit, der hat ja gerade mal so 700 irgendwas, 1000. Also die Chance ist nicht so hoch, dass das durchgeht. Aber es zeigt halt, dass dieses Thema nicht vergessen wird, weil wir haben ja auch diese Entwicklungen, dass Staaten Bitcoin kaufen, das war ja Anfang letzten Jahres sehr, sehr stark. Oder jetzt hat es gerade viele gegeben, die das überlegt haben. Und seit März 2025 haben wir ja diese Bitcoin-Reserve in den USA, die auch jetzt bald wachsen könnte noch dazu. Also das ist spannend zu sehen weiterhin. Es gibt ja viele Staaten, die Bitcoin halten, auch so wie Bhutan und was ich, El Salvador kauft die ganze Zeit.
Du weißt, dass die Tschechische Republik hat ja den Testkauf getätigt und die haben ja, ich weiß gar nicht, haben wir das berichtet letztes Mal oder hätten wir das heute berichten müssen, die haben jetzt ja beschlossen, dass es keine Steuern auf Kryptogewinnen mehr gibt, oder?
Genau, 3 Jahre lang.
Hm? Genau, also das ist die Tschechen, die sind auf alle Fälle pro Krypto eingestellt, die wollen da was weiterbringen. Ja.
Ich glaube, es wird viele Holländer in Tschechien bald geben.
Wahrscheinlich jetzt bald wieder. Ich habe schon gelesen auf X, ein Schweizer sagt, ihr seid alle willkommen, genauso wie die Norweger, die gekommen sind, nachdem die Vermögenssteuern stärker geworden sind in Norwegen. Das heißt, ja, die Schweizer, die willkommen gerne diese Leute und die bleiben damit und werden damit noch reicher. Gut, es kommt auch aus der Privatwirtschaft was Neues. Ich habe noch was mitgebracht, nämlich Coinbase bringt die sogenannte Agentic Wallet für autonome Kryptotransaktionen. Die soll es ermöglichen, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, wenn es um die Integration von Krypto und KI geht. KI-Agenten sollen mit der Wallet Transaktionen eigenständig durchführen können. Dazu gehören Zahlungen, Interaktionen mit Smart Contracts oder das Ausführen komplexer On-Chain-Strategien, all das soll möglich sein. Technologisch basiert das Konzept auf programmierbaren Berechnungen, klar definierten Sicherheitsparametern und Nutzer können hier Limits, Zeiträume, Einsatzbereiche und festlegen, in denen dieser Agent dann selbstständig agieren kann. Das ist quasi, habe ich mir notiert, ein intelligenter Trading-Bot direkt in der Crypto-Wallet. Und damit positioniert sich Coinbase strategisch in dieser Schnittstelle dieser zwei Megatrends, Krypto und KI. Und sollte sich das durchsetzen, werden wir in Zukunft immer mehr Wallets sehen, die direkt agieren, autonom mit dem Krypto-Ökosystem. Sehr, sehr spannend, Lukas, was da noch kommt.
Ebenso, auch sehr, sehr spannend, weil wir uns das alle fragen. Ja, MicroStrategy, wie es heute heißt, hat ja so viele Bitcoin, ja, 720.000 in dem Bereich, so was ich im Kopf weiß. Und wir fragen uns alle, was passiert eigentlich, wenn der Bitcoin-Preis weiter fällt? Irgendwann müsste ja Strategy pleite gehen, oder? Sagst du, Alex. Da haben wir schon ein paar Mal drüber diskutiert. Wo ist da dieser Preis, wo es gefährlich wird? Wo sag muss Michael nicht. Saylor anfangen zu verkaufen?
Also ich sage das nicht. Hm? Ich glaube, du weißt, wie ich das sehe. Saylor ist ein kluger Batze, ja? Der hat sich so abgesichert, dass im Endeffekt seine Gläubiger die sind, die draufzahlen werden, falls Bitcoin wirklich kollabieren sollte. Und er selbst oder ich glaube Strategy selbst wird da glimpflich davon kommen. Aber ich glaube, du hast da noch andere Informationen für mich, wenn du schon so fragst.
Genau. Es ist ganz frisch. Der hat das heute auf X gepostet. Nämlich, er sagt, dass am Preis von bis zu 8.000 US-Dollar ihm keine Angst machen würde. Er hat also eine Grafik gepostet, die werden wir auch dann verlinken. Also Strategy can withstand a drawdown to 8.000 Dollar. Also wenn Bitcoin auf 8.000 Dollar runtergeht, dann ist eh schon der ganze Spaß vorbei, würde ich sagen. Dann ist eh schon gewusst, ob Strategy auch noch verkaufen muss. Aber im Prinzip ist es so, sie sind bei 8,3 Net Debt zu BTC Reserve Ratio. Das heißt also, sie sind 8,3 mal mehr Bitcoin, als sie Net Debt, Netto Verschuldung haben quasi. Und das macht ihnen nichts. Das Problem kommt erst bei ca. 8.000 Dollar Bitcoin Preis aktuell. Das wird sie natürlich anpassen, weil sie weiterkaufen. Sie haben auch heute wieder gepostet, dass sie morgen vermutlich neue Zukäufe melden werden. Das wird auch spannend, weil wenn es so günstig ist, kann es sein, dass er auch wieder mal so einen richtig großen Kauf getätigt hat, hoffentlich. Kann wieder ein gutes Zeichen sein für den Markt. Die ganze Geschichte mit diesen Staggered Maturities und diesen Convertible Debt Notes, diesen Wandelschuldverschreibungen, die er da gemacht hat, das wird erst so richtig relevant in den nächsten 3 bis 6 Jahren. Und er hat auch heute dazu gepostet, er plant, dass in den nächsten 3 bis 6 Jahren das Ganze in Eigenkapital umwandelbar wird, was natürlich super wäre für die Leute, die da investieren. Da gibt es eine ganz clevere Rechnung,
Ja.
die kann ich auch noch verlinken vielleicht.
Ich glaube, ganz relevant zu sagen an dieser Stelle ist, 2026 läuft kein einziges von diesen Wandelanleihen, Wandeldarlehens aus. Und damit können wir, falls dieses Jahr das wirkliche Bärenmarktjahr ist, das Ganze gut durchstehen. Erst irgendwann 2027 gibt es, glaube ich, die ersten von diesen
Genau.
Finanzinstrumenten, die tatsächlich auslaufen. Wenn euch das genauer interessiert, der Lukas wird euch noch diesen Status von Michael Saylor mit den weiteren Links bei uns in der Folge verlinken, damit ihr das seht. Weil ich war ja der Meinung, dass Saylor schon früher Probleme kriegt oder dieses ganze System, weil ja sein Durchschnittskaufpreis viel höher ist. Auch ich werde mir das nochmal durchlesen. Ist sehr, sehr spannend, dass
Aber
er
es ist
sagt,
spannend, gell?
bis 8.000 kein Problem. Na gut, was haben wir noch? Habe ich noch was oder hast nur mehr du was?
Ja, ich habe noch Chainlink.
Du möchtest noch was zu. Davor sage ich noch was zu Flying Tulip. Ich habe ja in der
Okay,
letzten
ja.
Folge Flying Tulip empfohlen. Die haben ja diese sehr spannende neue Art von Fundraising gemacht, wo sie diese Put-Optionen, wo sie Put-Optionen verkaufen und nur der will, kann später das in Tokens umwandeln. Ich habe da selber jetzt ein bisschen was reingesteckt. Das sage ich euch ganz transparent. Alle, die mitgemacht haben, denen gratuliere ich ganz herzlich. Es wurden insgesamt 300 Millionen gesichert und André Krone hat das jetzt auch gepostet, dass es wirklich schwierig ist, Flying Tulip sowie andere Tokenprojekte zu bewerten, weil der Flying Tulip Token in Wahrheit gar keine Marktkapitalisierung hat momentan. Der Flying Tulip Token, der entsteht erst quasi, wenn man seine Option, seine Put-Option weglegt und den Token rausnimmt. Das heißt, momentan gibt es de facto noch keine Tokens und die 300 Millionen, die liegen eigentlich auf einem, also die sind im DeFi-Bereich, auf Aave sind die großteils und die erwirtschaften einfach nur Zinsen. Und die Zinsen sind das, was Flying Tulip dann verwendet, um seine Produkte zu bauen. Das heißt, man kann jederzeit sein Geld wieder rausnehmen, wenn man diese Tokens nicht haben will. Und da gibt es jetzt ein Update. Bis zu 1 Milliarde wollte man einsammeln. Jetzt sind es, glaube ich, 300 Millionen. Und sieht gut aus soweit. Aber natürlich in dieser Marktphase, die Milliarde hat man nicht geschafft. Jetzt gibt es noch einen Public Sale, der
Oh ja.
kommt noch, wo noch Leute, die auf einer gewissen Liste sind, die irgendwie sich qualifiziert haben, noch investieren können. Um ehrlich zu sein, ich habe da nicht so den genauen Durchblick. Ich weiß nur, dass es so, wie ich es euch in der letzten Folge gezeigt habe, beim Tipp der Woche, so habe ich es gemacht und so hättet auch ihr mitmachen können. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Copycat schon, ein anderes Projekt, habe ich gesehen, ist geteilt worden, das nach dem gleichen Mechanismus jetzt Geld aufnehmen möchte, wie Flying Tulip das macht. Ich bin gespannt, ob sich das weiter durchsetzen wird, dieser neu innovative Mechanismus. Gut, Lukas, dann kommen wir zu Chainlink. Was gibt es da noch Neues?
Bei Chainlink gibt es zwei große Nachrichten. Also Chainlink ist deswegen so wichtig, weil das hier quasi das Projekt ist, was die ganze Welt mit Krypto vernetzt. Das zeigt sich in zwei neuen Nachrichten dazu. Das eine ist wieder Robinhood, die Handels-App, die Trading-App. Die haben ein eigenes Layer 2. System rausgebracht auf Ethereum und auch da ist Chainlink gewählt worden, um das Ganze umzusetzen. Das ist also so, dass diese riesige Plattform von Robinhood jetzt da in den Kryptomarkt stärker eingehen möchte. Eine ganz große Partnerschaft, die hier sehr, sehr positiv sich auswirken kann langfristig. Zweite, noch cooler, die Bank of England, also die Zentralbank von Großbritannien, also ein Behemoth weltweit von den Zentralbanken, ganz wichtiger Player. Die arbeiten mit Chainlink zusammen, da gibt es das sogenannte Synchronization Lab. Die Bank of England untersucht im Rahmen von ihrer Digitalisierungs- und Wholesale-CBDC-Programmen, wie man eben diese Cross-Chain-Interoperability zwischen der traditionellen Welt und der Kryptowelt herstellen kann. Da geht es vor allem eben Zinszahlungen, Preisfeeds und so weiter und so fort, aber eben um diese Tokenisierung von Aktien, Tokenisierung von Anleihen, wie das ausgestaltet sein kann. Wie kann traditionelle Währung und diese tokenisierten Plattformen, tokenisierten Assets miteinander abgebildet werden. Auch da ist Chainlink ausgewählt worden unter ganz vielen großen anderen Playern, die da jetzt herum experimentieren werden und eben die Zukunft dieses Zusammenwachsens von Krypto, TradFi weiter zu gestalten. Ganz, ganz spannend.
Also Lukas sagt, kauft Chainlink, natürlich keine Finanzberatung, weder von ihm noch von mir.
Nur an der Stelle muss man noch sagen, Alex, der globale Markt für tokenisierte Real-World-Assets wird geschätzt auf 10 Billionen US-Dollar im Jahr 2030. Also es ist jetzt noch ein Zwerg international, aber das könnte extrem anwachsen, wenn es so weitergeht. Und da eben würde Chainlink eine ganz entscheidende Rolle spielen. Deswegen ist das für mich langfristig ein interessanter Trade. Ja.
Genau. Aber jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich zur Wette der Woche. Da hat der Lukas uns heute eine Neuerung zu präsentieren. Ich glaube, Polymarket hat da ein neues Produkt.
Genau, das wollte ich nämlich zeigen. Normal ist die Wette der Woche halt irgendwas Lustiges, irgendwas Interessantes. Übrigens die Wette, ob Jesus Christus zurückkommt, die steht bei 4-5% dieses Jahr schon, gell? hat natürlich Gründe, weil die Risk-Free-Rate bei den 4% ist, also nicht falsch einschätzen, aber es gibt ein neues Produkt auf Polymarket und da handelt es sich so um 5-Minuten-Wetten. Das, was ich hier gezeigt habe, ist die Bitcoin-Wette quasi. Da kann man einfach alle 5 Minuten wetten, wird der Bitcoin-Preis höher oder niedriger sein als ein bestimmter Preis. Zum Beispiel jetzt gerade, wo ich drauf schaue, der Price to Beat ist bei 68.800 und der Final Price ist bei 69.000 in der Richtung. Also man kann, wenn man nichts besser zu tun hat am ganzen Tag, kann man rauf und runter wetten alle 5 Minuten, was der Bitcoin-Preis in 5 Minuten sein wird. Das ist nämlich deswegen auch spannend, weil ich beobachte das in anderen Märkten auch, so die UFC zum Beispiel, diese wo die Leute sich in den Stadien prügeln, quasi mit dem Joe Rogan und so weiter, die ganze Runde. Auch da gibt es so neue Angebote, wo man ganz, ganz weit in den Kampf noch immer weiter wetten kann. Also die prügeln sich schon, man sieht schon ungefähr, wer gewinnen wird. Ist schon die 3. Runde und da kann man immer noch drauf wetten und aus der Wette auch wieder aussteigen noch. Also ganz spannend. Mhm. Und diese Kurzzeitwetten, das sind also ein neues Produkt auf Polymarket, das wir ein bisschen beobachten werden. Wie gesagt, Bitcoin ist das Erste, was ich hier anbieten. Ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Vor allem noch ein kleiner Tipp, wenn ihr die Oscars verfolgt. Ich tue es ja nicht, aber es gibt einen eigenen Bereich jetzt auf Polymarket für die ganzen Oscar-Wetten, die man abschließen kann, wer jetzt da gewinnen wird. Und ich glaube, Timothée Chalamet zum Beispiel ist ganz oben für bester Schauspieler und so weiter. Da werde ich vielleicht ein bisschen mitwetten auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist ziemlich eindeutig dieses Jahr, wer was gewinnen wird.
Warte, du hast gerade gesagt, du schaust das nicht, du kennst dich nicht aus, aber du wettest mit. Das wäre jetzt so ziemlich das Letzte, was ich jemandem empfehlen würde, der sich nicht auskennt.
Ja, aber es ist einfach nicht so viel passiert in Hollywood quasi. Es wird one battle after another wird gewinnen vermutlich. Den Oscar, Leonardo DiCaprio bekommt endlich wieder was. Timothée Chalamet wird sehr wahrscheinlich gewinnen, also...
Ich schaue auch das, nicht.
Also ich schaue die Oscars nicht, meine ich, aber ich weiß, ich habe bisher jedes Jahr gewusst, was ungefähr passieren wird. Also ich bin da ganz gut im Einschätzen.
Ich traue mich das nicht und ich würde eben allen empfehlen, nur in das zu investieren, das zu wetten, wo man wirklich auch besseres Wissen hat als der andere Markt. Und bei diesen Bitcoin-Optionen, Kurzzeit 5 Minuten, da kann man auch richtig, richtig einfahren. Da gab es auch schon andere Plattformen, die so ähnliche Wetten angeboten haben. Und ich habe das mal gemacht mit, weiß ich nicht, Spielgeld, ja, weil du kriegst ja, ich glaube, da hast du dich damals angemeldet, frag mich nicht, wie das geheißen hat, hast du dich angemeldet und da hast du am Anfang halt einmal zum Spielen was bekommen, um das auszuprobieren und das war bald alles weg, weil ich meine, du hast halt, das ist im Endeffekt 50-50 oder ist das Abstufungen oder ich weiß nicht, ja, und dass du langfristig hier mehr richtig,
genau, das nichts als falsch ist. Punkt.
Es ist nichts, was du aushodeln kannst. Schau, wenn du heute Bitcoin kaufst, Lukas, Egal wie tief der runterfällt, wenn du, also unter der Prämisse, dass er irgendwann höher ist als heute, also nicht auf Null geht, nicht ganz runter geht, dann kannst du den einfach hodeln. Aber in diesem Fall ist dein Geld halt weg und das ist das Gefährliche.
Und vor allem zum Beispiel, habe ich gesagt, Timothée Chalamet, der könnte gewinnen, der ist ja Paul Atreides zum Beispiel, aber dafür ist er nicht nominiert. Der ist bei 78%, das heißt, die Chance ist relativ hoch, dass man gewinnt. Sollte jetzt aber wieder erwarten, Leonardo DiCaprio gewinnen, der 8% Chance hat, da verliert man halt sein ganzes Geld. Wenn man auf Timothée Chalamet korrekt setzt und der gewinnt auch, dann gewinnt man ein bisschen was. Also das ist schon ein asymmetrischer Trade in dem Fall.
Ja, in
Deswegen
dem Fall noch
vorsichtig sein.
asymmetrisch. Du kannst sogar weniger gewinnen, als du verlieren kannst. Also das ist sogar schlecht für dich nochmal.
Na genau. Also keine Empfehlung, macht bitte, was euch wirklich auskennt und no financial advice von uns.
So, dann gibt es eine andere Wette. Ich glaube, die steht gerade bei 13%. Wen wird Trump begnadigen vor 2027? Und einer davon auf dieser Liste, der steht bei 13%, das ist Sam Scam Bankrun Fraud. Oder wie hieß der schnell? Sam
Scam
Bankman.
Bankman Fraud, ja,
Ja,
soweit
genau.
ich weiß.
Scam Bankrun Fraud. Nein, Sam Bankman-Fried, der
Der Name ist praktisch.
FTX-Gründer und der verrückte Betrüger oder Dieb, der den Leuten ihr ganzes Geld gestohlen hat, um das privat einzusetzen mit seiner FTX-Geschichte, der bettelt offenbar, und das ist die Skurrilität der Woche, der bettelt offenbar um die Begnadigung von Donald Trump. Der hat sich jetzt auch auf Truth Social und auf Gettr angemeldet und vor allem auf Truth Social. Er sagt, die Dems, die wollen Sachen als Missinformation markieren, weil sie das gerne zensieren. Und mit den Dems meint er natürlich die Demokraten in den USA. Und diese Missinformation, sagt er hier in einem X-Post, die heißt in Wirklichkeit nicht, dass die Information falsch ist, sondern dass es einfach Information ist, die die Demokraten nicht mögen. Und man sagt jetzt, okay, er will sich bei Trump einschleimen, um diese Begnadigung zu bekommen. Ich hoffe natürlich inständig, dass er die nicht bekommt, weil dieser Mann hat sehr viel Schaden zugefügt, hat vielen Menschen sehr viel Geld gestohlen und der sollte auf jeden Fall nicht begnadigt werden, weil das war alles Vorsatz und das ist nicht so wie bei anderen Akteuren, die irgendwie angeblich zu wenig gemacht haben gegen Geldwäsche oder so. Das ist wirklich vorsätzliche Boshaftigkeit und das ist schon ein großer Unterschied. Genau. Und ja,
Hat auch
gar
einfach
nicht.
kein Gewissen, du musst dir vorstellen. Er war ja einer der größten Spender von der Demokratischen Partei bis ins Jahr 2022. Er war einer der größten Spender von den Dems und jetzt, Dems sagt ja auch nur jemand, der Republican ist und die Demokraten hasst quasi. Jetzt übernimmt er diese Sprache und geht auf Gettr und er geht auf Truth Social. Also Fähnchen im Wind, nur damit er seinen Pardon bekommt.
Ja, gar nicht so lustig, unsere
Der hat es noch nicht gelernt.
dieswöchige Skurrilität der Woche. Aber trotzdem irgendwie skurril, dass er es nicht aufgeben möchte. Und jetzt kommen wir zum Tipp der Woche, Lukas. Ganz, ganz wichtig, der Durchschnittskosteneffekt. Was hast du uns dazu zu sagen?
Genau, das ist einfach ganz, ganz wichtig in der Zeit jetzt. Wir haben heute darüber gesprochen, sehr, sehr viel. Was passiert jetzt gerade? Wir sind mittendrin im Bärenmarkt und der Bärenmarkt wird vermutlich länger anhalten, als ihr denkt. Man unterschätzt das immer. Ich habe auch letztes Mal 2023, 2022 das immer wieder gesagt, habe auch die Auftritte gehabt bei verschiedenen Leuten, habe gesagt, hey, nicht unterschätzen, das dauert einige Zeit. Aber was ich damals gesagt habe, sage ich heute wieder, langfristig ist nichts verloren, weil langfristig wird der Kryptomarkt sich weiterentwickeln. Haben wir heute wieder ein paar sehr interessante News dazu gehört und es ist nichts zu Ende. Es geht immer weiter in diese Richtung. Deswegen kann man folgende Strategie anwenden. Dieser Durchschnittskosteneffekt, der hat auch den Namen Cost Averaging oder eben Dollar Cost Averaging, DCA, ist ein häufiger Begriff, der verwendet wird. Heißt einfach nur, nicht jetzt Market Timing, also nicht jetzt, wenn ihr investieren wollt in Krypto, Bitcoin kaufen wollt, weil es endlich günstig ist, jetzt halt einen Haufen Geld auf einmal reinschmeißen, sondern was sich besser äußern könnte, finanziell, mathematisch, ist das Ganze zu stückeln und Schritt für Schritt zu investieren über die nächsten Wochen, über die nächsten Monate, je nachdem, was ihr für einen Horizont habt, wie viel Geld ihr habt. Also ich zum Beispiel habe damit angefangen, ich werde jetzt einfach so zweimal im Monat investieren. Das heißt, ich habe einmal einen guten Preis und einmal einen schlechteren Preis, aber ich habe zum Beispiel nicht den Effekt, dass ich jetzt mir einen Zeitpunkt aussuche, wie heute oder gestern oder sowas, und dann dieser Preis quasi mein Preis ist. Und wenn es weiter runtergeht, so wie der Alex gesagt hat, es kann noch weiter runtergehen, dann schaue ich durch die Finger. Ja, dann habe ich auch, denke ich mal, oh, ich habe das fallende Messer gefangen oder ich habe zu früh gekauft und ich hätte noch einen besseren Preis haben können. Für halt, was sich lohnt und was auch zum Beispiel für Leute, die ein Arbeitseinkommen haben, Lohn zum Beispiel, ist einfach das aufzustückeln und immer, wenn man was einnimmt, das ein bisschen anzulegen in Aktien, anzulegen in Krypto und so weiter. Mhm. Das Ganze einfach hat den Vorteil, man hat niemals den schlechtesten Preis, dann man hat einen guten Durchschnittspreis in der Regel. Wenn es raufgeht, man kann halt im Schnitt unter gewissen Voraussetzungen halt wesentlich mehr Geld machen damit, weil man halt das schön aufgestückelt hat, einmal guten Preis, einmal schlechten Preis und da bekommt man eine gute Summe im Schnitt.
Ja, mathematisch gesehen ist das Ganze eigentlich relativ wertlos, weil du kannst auch nicht zum besten Zeitpunkt kaufen. Das funktioniert nur unter der Prämisse, also unter zwei Prämissen eigentlich. Erstens, dass du nicht in der Lage bist, den Markt so zu timen, dass du den besten Preis kaufst. Und zweitens, dass der Markt langfristig nach oben geht. Dadurch kannst du sagen, okay, ich kaufe immer wieder ein Stück ein. Ich nutze dadurch diese Glättung aus, dass ich weder ganz teuer noch ganz billig kaufe. Ich kaufe einfach zu einem durchschnittlicheren Preis. Und dadurch, dass es aber langfristig nach oben geht, kaufst du zumindest keine Spitze. Und da kann man auch mit gutem Wissen und Gewissen kaufen, wenn es schon in einer Rallye war, wenn es schon oben ist. Wenn man weiß, okay, wenn es jetzt nach unten geht, dann kaufe ich morgen billiger nach. Aber wenn man alles auf einmal reinsteckt, dann kann natürlich passieren, dass man sehr teuer kauft. Aber man muss dazu sagen, man kann auch viel billiger kaufen. Natürlich, wenn man wirklich einen guten Boden sieht, ist natürlich besser, mehr reinzustecken. Jetzt sind wir vor allem in Zeiten des fallenden Messers, wenn der Abverkauf noch nicht vorbei ist, sind wir auf alle Fälle dort, wo wir sagen müssen, dieser Durchschnittskosteneffekt, das ist die beste Methode, jetzt gerade zu investieren, um auf der sicheren Seite zu sein. Genau, das wollte ich noch sagen. Genau,
also so mache ich es aktuell, dann schlafe ich besser und dann muss ich nicht Angst haben, dass jetzt, es kann jederzeit sein, dass wieder irgendwas Weltpolitisches passiert und der Preis wieder extrem stark fällt. Oder wir finden raus, warum der Preis überhaupt so stark gefallen ist. Vielleicht ist irgendeine große Börse pleite oder was immer es passiert. Jemand wurde im Hintergrund gehackt oder sonst was. Wintermute ist pleite. Wir wissen nicht, was passiert ist und dann knallt es nochmal weiter runter. Dann war es zu früh.
Gut, dass du das sagst. Weil was mathematisch noch spannend dahinter ist, ist ja, wenn es wirklich abstürzt, dann kaufst du viel mehr Einheiten. Das heißt, du setzt zwar, wenn du wieder 1.000 Euro kaufst, wenn du heute 1.000 Euro kaufst und nach dem Absturz 1.000 Euro kaufst und der Bitcoin-Preis aber nur halb so hoch ist, dann kaufst du ja doppelt so viel Bitcoin. Also du halbierst den Verlust und du kaufst höhere Mengen. Das heißt, nach oben hin sind die Prozente ja mehr als nach unten und profitierst damit natürlich stärker von dem Ganzen, wenn du diese Summe auch einhältst. Und da ist ganz wichtig, dass du nicht nervös wirst, sondern dass du dann, wenn es halt wirklich abgestürzt ist, wirklich auch diese Summe wieder einzahlst. Dass du wieder diese Summe einzahlst, die du vorher gekauft hast. Das ist meistens für viele schwer, dass man dann unten auch wirklich den gleichen Betrag reinsteckt. Na gut, und damit
Am besten ist ja, Alex, man macht das automatisiert, zum Beispiel über eine Kryptobörse.
Kann man auch machen.
Wo man Geld hochladet und das kauft dann automatisch mit diesen Increments.
Wolltest du da auf unseren Partner Bybit hinweisen? Ich glaube, da kann man ja auch einen Sparplan einrichten.
Das will
also, wenn
ich.
Ihr noch keinen Sparplan habt in Krypto, dann geht auf bybit.eu. Da kann man den One-Click-Buy-Sparplan einrichten und da kann man immer wieder die gleiche Summe an Bitcoin oder an Ether oder an anderen Kryptowährungen kaufen und ist damit mit diesem Durchschnittskosteneffekt stark dabei. Also schaut rein auf bybit.eu. Mit unserem Link bekommt ihr auch noch einen Willkommensbonus. Und wenn ihr schnell seid, jetzt nach dem Valentinstag gibt es die Valentinstagsaktion für 12 Tage noch, könnt ihr mitmachen. Da werden $50.000 extra noch verteilt für alle, die auch aktiv ihre ersten Trades auf Bybit machen. Geht natürlich auch für Benutzer, die schon ein Bybit-Konto haben, Lukas. Und damit kommen wir jetzt zum Ausblick in wenigen Stunden schon, nämlich um circa 1 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit, sollte das BIP aus Japan veröffentlicht werden. Die Prognosen sagen ein kleines Wachstum voraus von circa 0,6%. Mal schauen, ob die Japaner das erreicht haben im letzten Jahr. Ist natürlich spannend, wenn wir, wie ihr wisst, immer wieder zur Bank of Japan schauen, wie die reagieren wird. Die wird vermutlich den Zins bald wieder erhöhen. Und das könnte für die Märkte sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr schwierig werden. Am Dienstag dann gibt es die VPI-Zahlen aus Deutschland, also Verbraucherpreisindex, sowie die Arbeitsmarktzahlen aus Großbritannien. Am Mittwoch gibt es dann den britischen VPI und das Protokoll der letzten FED-Sitzung. Ich glaube, auch das ist sehr interessant zu lesen, was die FED da eigentlich diskutiert hat, bevor sie ihre Entscheidung bekannt gegeben hat. Und Ende der Woche kommen dann schließlich die neuesten Konsumzahlen aus den USA sowie das BIP der USA. Ich glaube, alle diese Zahlen sind hochgradig spannend, die auf uns zukommen und sind zumindest makroökonomisch relevant, werden zeigen, ob Krypto schneller in den Keller geht noch oder langsamer.
Okay. Zuletzt noch, Polymarket hat aktuell 93% Chance auf keine Veränderung der Leitzinsen in den USA im März. Das ist ein bisschen verwunderlich, weil nämlich offizielle Zahlen und die Trueflation-Zahlen zum Beispiel, auch die ein bisschen bessere Methodologie haben, zeigen stark sinkende Inflation in den USA an. Zum Beispiel die offiziellen Zahlen sind bei 2,4% noch, die sind ein bisschen in der Vergangenheit, aber die aktuellen Zahlen zum Beispiel von Trueflation, die sind bei unter 1% aktuell. Das also gäbe es viel Grund, um die Zinsen zu senken. Powell wird es vielleicht nicht mehr machen, aber Kevin Warsh, der Nachfolger, der es vermutlich sein wird, der wird auf die Tube drücken, glaube ich, und die Zinsen stark senken. Wir müssen noch ein bisschen warten auf das.
Schauen wir, was da passiert. Ich glaube, die Deflation wäre noch schlimmer, sagen viele. Bin gespannt. Das ist ja alles so ein nie dagewesener ökonomischer Zyklus gerade, der sich da vor uns aufbaut. Und
ja, total.
Es ist vieles anders. Ich glaube, wie sich das langfristig auswirkt, das werden wir bei den Kryptologen verfolgen. Und an dieser Stelle möchte ich mich kurz auch bedanken in unser beider Namen für die netten Nachrichten, die ihr uns teilweise sendet. Euer Content ist super. Ich habe mir das angesehen. Der Stil ist einfach mega. Herzlichen Dank für solche Nachrichten. Auf jeden Fall bemühen wir uns, dass wir auch weiter mit euch das verfolgen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei die Kryptologen.
Danke, liebe Leute. Und wenn euch das geholfen hat, wenn das informativ war, gebt uns bitte überall, wo ihr könnt, 5 Sterne oder die höchste Sterneanzahl, was immer es ist. Wir sind gern für euch da, auch im Bärenmarkt. Damit sage ich schöne Grüße aus Tirol und schöne Grüße aus Argentinien, Alex.
Und schöne Grüße nach Dankeschön. Tirol und schöne Grüße aus Argentinien. Genau. Alles Gute.
Ja, genau.
Ciao.
Servus.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.